Akt machen. Ja? Jetzt geht's also los. Ja? Und das muss also das graue Viereck sein und nicht der rote Punkt. Also wenn der rote Punkt da ist, bitte gleich melden, weil das wäre schlecht. Dann habe ich einfach vergessen, die Aufnahme zu starten. Gut. Ja, was mache ich so im sonstigen Leben? Steht schon unten. Also meine Doktoranden und ich machen Social Computing. Ja, also das ist ein Gebiet in der Informatik, was relativ interdisziplinär ist. Das Adjektiv Social deutet es ja schon an. Es geht im Wesentlichen nicht nur darum zu verstehen, wie Computer intern funktionieren, sondern auch, wie sie mit mehreren Menschen interagieren. Also auch nicht nur einzelne Menschen, also nicht nur, wie muss die Oberfläche von Windows sein, damit Leute sie möglichst effizient benutzen können, sondern zum Beispiel Fragen wie, wer übt auf wen Einfluss aus im Netz, welche Gruppen üben Einfluss auf Leute aus, bis hin zu Fragen wie, wie kann ich aus der Stimmprosodie erkennen, wie soziale Interaktion um mich herum stattfindet, wie kann ich aus Körpersprache erkennen, was an sozialen Situationen vorliegt, um zum Beispiel dann Mobilgeräte darauf abzustimmen, dass sie jetzt in so einer Situation, wie wir sie haben, ja, also Äquivalenzklasse Kino, Vorlesung, Gottesdienst mit einem Showmaker oder zumindest einem medialen Showmaker und viel Audience, das wäre so eine typische soziale Situation. Und die Frage ist halt, wie findet jetzt mein Mobiltelefon zum Beispiel raus oder Ihr Mobiltelefon, dass Sie gerade in so einer Situation sind, ja? Weil Ihre Stimme kommt charakteristisch oft vor, meine Stimme kommt auch charakteristisch oft vor, ja? Und diese Stimmen haben halt eine bestimmte Modalität. Zum Beispiel werden Sie mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, wenn Sie sich hier unterhalten, eher flüstern, als jetzt so richtig in vollen Brustton der Uni-Party sich hier unterhalten. Ja? Gut, also das sind so Dinge, mit denen wir uns in der Forschung beschäftigen. Und warum bin ich hier? Ich werde ja dieses Jahr die Vorlesung und die Zentralübung halten. Ja? Das habe ich von Herrn Schlichter geerbt. Herr Schlichter war mein Chef bis vor einem Monat, jetzt ist er in Pension, ja, und deswegen werde ich beides halten. Was heißt beides halten? Also früher war es ja so, dass die Vorlesung montags war und die Zentralübung war freitags. Jetzt ist beides freitags, ganz einfach, weil ich dann nur einmal nach Freising fahren muss. Wie werden wir das machen? Wir werden es einfach verzahnt machen, ja, weil eins ist klar, so eine Vorlesung ist kein so ein wahnsinnig gutes Lehr- und Lernformat. Ja, wenn einer labert und die anderen hören nur zu, wir alle wissen, die Aufmerksamkeitsspannen von normalen Menschen, und ich nehme mal an, sie sind normale Menschen, die sind eher klein. Ja, deswegen sind typische Vorträge auf Konferenzen auch eher 20 Minuten oder 15 Minuten, weil 90 Minuten Dauergelaber, auch von mir oder vielleicht gerade von mir, ist jetzt nicht so besonders erhellend. Also deswegen macht es für mich wenig Sinn zu sagen, wir machen jetzt 90 Minuten Vorlesung und ballern da jede Menge Stoff rein und dann 90 Minuten Aufgaben dazu, weil da kann sich ja kein Mensch mehr dran erinnern, right? Deswegen werde ich die Dinge eben nicht trennen, sondern wir machen ein Stück Stoff und dann machen wir Aufgaben dazu, okay? Ich denke mal, das ist im Sinne aller Beteiligten, weil wenn ich schon beides mache, dann kann man es auch so durchführen, ja? Gut, das ist das. Also wenn Sie, aber da komme ich noch drauf, ja? Gut, was gibt's? Ja, es gibt leider, das gab's früher mal, keine Tutorgruppen, ja? Also das ist so eine Sache, also manche Fakultäten, für die wir, das heißt die Informatik, diese Exportveranstaltungen machen, die organisieren dann einen Übungsbetrieb. Ja, also zum Beispiel in der BWL ist das so, da halte ich so eine ähnliche Vorlesung im Wintersemester, sind natürlich erheblich mehr Studierende. Ja, und dementsprechend haben wir da auch viele Tutoren und einen Übungsleiter und so weiter und so fort. Haben wir hier alles nicht, hier gibt es nur den GRO. Ja, früher gab es auch mal sowas Ähnliches wie Tutorgruppen, hat das WZW aus Kostengründen gestrichen. Ja, das heißt also, da müssen wir irgendwie mit zurechtkommen. Was es allerdings gibt, sind Aufgabenblätter. Die werde ich dieses Semester noch ein bisschen updaten, ja, im Vergleich zu dem, was letztes Semester war. Und da ist natürlich die Idee, dass Sie das, was wir hier machen, in ähnlicher Weise nochmal zu Hause versuchen. Ja? Und Sie müssen, sollen und können die nicht abgeben. Ja? Es gibt aber selbstverständlich Lösungen dazu. Ja? Das heißt, das ist so ein bisschen der Teil, wo Sie sich selber nochmal aktiv mit dem Zeug beschäftigen sollen. So, jetzt ist natürlich der Case, also die meisten von Ihnen, also wer macht es als Pflichtfach? Hände hoch. Exzellent. Wer macht es freiwillig? Ah, sehr interessant, ja. Gut, ich hätte jetzt gedacht, es könnte auch solche Menschen geben. Ja. Wer macht MBT? Wer macht Biochemie? Wer macht Brau? Ah ja, ist auch schön. Also die Brauer mussten es früher auch machen. Vielleicht sind die einfach nur relaxed freitagmorgens zu dieser, naja, nicht mehr ganz so asozialen Zeit, aber schon, naja, gut. Aber sie sind ja fleißig. Am WZW ist ja alles noch ein bisschen gediegener. Also meine andere Vorlesung geht zum Beispiel mittwochs um 8 los. Ja, ist nur für Informatiker. Und da sehe ich in solche Augen, also jetzt noch. Die kommen natürlich irgendwann auch nicht mehr. Gut, also was ist der Witz mit den Aufgabenblättern? Zurück dazu. Für die meisten von Ihnen, Sie studieren natürlich Life Science und nicht Informatik. Ja? Und man kann darüber streiten, ob jetzt diese Vorlesung in Ihrem Studienkanon sinnvoll ist oder nicht. Ich meine, ja, kann man Argumente finden. Sie haben ja zum Beispiel auch so Vorlesungen wie Bioinformatik oder beim Hannes Petermann ein bisschen, ein bisschen Statistik, ja. Ich weiß nicht, wann kommt es beim Hannes Petermann, Petermeier, Statistik? Ist das jetzt auch schon? Nächstes Semester, ja. Ich weiß nicht, was der Hannes, der macht, glaube ich, R als Programmiersprache. Ja, so eine Statistiksprache. Wir werden hier viele Dinge lernen, die relativ universell einsetzbar sind. Ja. Und das ist halt so ein bisschen die Grundlage. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es genau wie Mathe so ein Fach ist, was man vielleicht mag oder nicht mag. Es ist so ein bisschen so ein notwendiges Übel, right? Okay, gut. Aber ich meine, am Ende des Tages hat eigentlich noch jeder die Klausur bestanden und es wird schon alles. Das Ding ist nur, die Sachen, die wir hier machen, sind leider nicht sehr auswendig lernen geeignet. Ja? Also werde Ihnen ja noch vorstellen, was wir machen. Aber da geht's halt einfach um, ja, letztendlich auch um praktische Skills, zum Beispiel im Programmieren. Ja? Jetzt weiß ich natürlich auch, jetzt ist es nicht das Servus, nicht das größte Ziel von jeder und jedem von Ihnen, der größte Programmierer zu werden. Aber wir müssen uns jetzt der Aufgabe stellen, da zumindest ein paar Grundlagen zu legen. Und das ist ganz wichtig und das sagt Ihnen natürlich jeder. Jeder kommt mit, ja, mein Fach ist das Wichtigste und es ist ganz wichtig, dass Sie die Aufgaben machen. Ja, das stimmt natürlich. Aber in Informatik ist es so, Sie sollten sie zumindest mal probieren. Weil ich habe es ganz oft erlebt, jetzt zum Beispiel in der Klausur, ja, was wäre ein möglicher typischer studentischer Weg, mit dieser Veranstaltung umzugehen? Naja, gut, es wird ja alles aufgezeichnet, also schaue ich mir mal Anfang Juli die Sachen an. Ja? Und dann, ich habe also auch schon Leute erlebt, die gesagt haben, sie haben genau einen Tag für diese Veranstaltung gelernt. Gut, das ist natürlich dann so eine Sache, weil in der Klausur kommen ja Aufgaben dran, wo es heißt, machen Sie mal in Java, ja, einzelne Lückentexte oder sowas. Und da lese ich dann auch immer die abenteuerlichsten Theorien, was da die Lösung sein könnte, weil halt klar ist, die Menschen haben halt das nicht geübt. Die haben die Aufgaben nie angesehen. Ja. Also das wäre noch ein Appell von mir. Ich meine, man kann auch da vielleicht irgendwie bestehen, aber so rein nervlich wäre es für Sie vielleicht auch günstig, wenn man das macht. Ja? Vielleicht besprechen wir die eine oder andere noch, aber die Musterlösungen sollten Ihnen eigentlich völlig ausreichen mit dem zusammen, was wir hier besprechen, um die Sache einigermaßen gut über die Bühne zu kriegen. Ja? Gut, wenn wir schon beim Lernen sind, ich werde die Themengebiete noch gleich vorstellen. Für jedes Themengebiet gibt es ja einen Foliensatz. Ja? Gut, das kennt man schon, so Menschen haben halt Foliensätze. Hintendran, unter jedem Foliensatz, gibt es Hinweise, wie ich denke, dass man damit umgehen sollte. Und da gibt es drei Studierendengruppen, die ich anspreche. Einmal den Minimalisten, so vier gewinnt, ich muss die Credits haben, interessiert mich nicht. Ist nicht schlimm, weil das ist, ich sage immer, Sie müssen entscheiden, was Ihnen wichtig ist im Studium. Das meine ich ganz ernst. Und diese Entscheidung kompetent zu treffen, das ist eine der wesentlichen Skills, die man halt so in den ersten Semestern lernt. Ja? Für die Menschen, die das wollen, habe ich halt ein paar Tipps, was sie sich anschauen sollen, was nicht, wie sie vorgehen sollen. Zweite Gruppe ist so der von mir angenommene normale oder der oder die angenommene normale Studierende. Da habe ich halt auch einen Tipp, wie das laufen soll. Und dann gibt es auch noch den Fiktiven, der sich jetzt richtig viel für Informatik interessiert. Da habe ich auch Tipps. Ja? Jetzt haben mich manche BWLer schon gedisst. Ich solle doch definitiv nicht davon ausgehen, dass sich keiner für die Veranstaltung interessiert. Ich mache halt nur ab und zu so ein paar empirisch begründete Witze. Also diejenigen, die es interessiert, mögen sich bitte nicht davon ins Boxhorn jagen lassen. Genau, das ist das. Ja. Zum Ablauf, wenn wir schon keine Tutorgruppen haben, was wir aber haben werden, ist die Möglichkeit, wenn Sie Lust haben, nach dieser Veranstaltung mich alles zu fragen. Ich weiß, manche müssen weg. Ja. Das Angebot gilt aber natürlich auch für den Nachmittagsteil. Das heißt, Sie können, und das passiert tatsächlich oder passierte in den vergangenen Jahren häufiger, dass ich halt mit 2, 3, 4, 5 hier noch eine halbe Stunde gesessen habe und Fragen durchgesprochen habe oder Hilfe, das funktioniert nicht. Das ist also völlig möglich. Ja, also ich renne nicht gleich weg. Ja, gut. Was wir haben werden, ist eine E-Learning-Plattform. Und Sie kennen natürlich Moodle. Ich benutze kein Moodle, sondern Piazza. Wer hat Erfahrungen damit? Niemand. Ist praktisch das Gleiche mit wie Moodle in grün. Das heißt, es gibt drei wesentliche Dinge, die wir davon benutzen werden, nämlich das Diskussionsforum. Ja. Es gibt eine Resources-Section, wo die ganzen Folien, Recordings, alles, was Sie jemals von dieser Veranstaltung wollen, können, sollen, würden, hochgeladen wird. Und last but not least, es gibt eine Announcement-Funktion. Ja? Das heißt, ich werde die alle Ankündigungen, die es jetzt so gibt, keine Ahnung, wenn mal was ausfällt oder was weiß ich, das werde ich eben auch über Piazza machen. Manche haben über die Jahre immer mal wieder Schwierigkeiten gehabt, sich da selbst zu registrieren. Das weiß ich bis heute noch nicht, warum. Diejenigen schreiben mir bitte eine E-Mail. Ja? Das ist der Link, den man braucht, um sich zu registrieren. Ja? Und ja, das ist es eigentlich schon. Das heißt, das ist eigentlich das Einzige, was Sie sich heute aufschreiben müssen, diesen Link, weil alles andere, also diese Folien, mein Gelaber, alles, was auch immer Sie da wollen, gibt's da. Ja, das heißt, man muss auch hier nicht unbedingt mitschreiben. Man kann natürlich Dinge mitschreiben, wenn man das möchte, aber eigentlich muss man es wirklich nicht machen. Also alle Materialien gibt's da. Ja? Gut. Was ist die Idee mit dem Forum? Sieht so aus. Die Idee vom Forum ist, dass Sie sich auch ein bisschen gegenseitig austauschen. Das kann durchaus über die Hausaufgaben sein oder über Fragen zur Vorlesung. Wie installiere ich jetzt nochmal dieses Programm, was der Gro will, dass wir installieren? Wo installiere ich es? Und so weiter und so fort. Ja, habe ich überhaupt Bock zu installieren? Was spricht dafür, was dagegen? Also das wäre die Idee, dass Sie sich auch hier gegenseitig ein bisschen Hilfestellung leisten und das Diskussionsforum kennt man ja durchaus vom Stil her. Ja? Und was Sie bitte nicht machen sollten, ist mir Fragen per E-Mail schicken, ja, sondern bitte die im Forum posten. Ja? Und das ist aber eigentlich nur so ein Hilfsweg, der von mir bevorzugte Weg ist, wenn Sie die Fragen während der Veranstaltung stellen. Und dazu ermutige ich Sie ausdrücklich. Wir haben relativ viel Zeit. Wir machen das ja verzahnt, das heißt auch ein bisschen interaktiv. Und ganz ehrlich, in dem Kreis war das in den letzten Jahren richtig super, weil BBL war halt im Audimax, da saßen halt hunderte von Menschen drin. Und hier ist es halt bisschen weniger von der Zahl her. Und viele haben halt tatsächlich gefragt, ja, nee, verstehe ich nicht. Also das ist auch völlig in Ordnung. Ja, Sie wissen ja, die Dozenten sagen immer, es gibt keine dummen Fragen. Ja, ist natürlich vollständig gelogen. Natürlich, es gibt saudumme Fragen. Aber das Schöne und Entscheidende ist, man darf, soll und kann auch saudumme Fragen stellen. Ja, und das meine ich völlig ernst, weil ist natürlich ein Witz, doof ist nix, aber es ist auch wirklich völlig, ich habe es nicht kapiert und bitte die anderen halt nicht so, ja. Also wer eine Frage hat, der wird von mir persönlich beschützt, ja. Wenn die anderen raunen, dann werfe ich mit Gegenständen. Okay? Gut. Also das ist wichtig. Also Sie können alles fragen und auch wirklich, manchmal ist es ja so, dass einfach der Groschen nicht fällt, ja. Und im Zweifelsfall, wenn Sie sich trauen zu fragen, können Sie davon ausgehen, dass noch 20 andere drin sitzen, bei denen genau derselbe Groschen auch nicht gefallen ist. Vielleicht habe ich auch mal was falsch erklärt oder sonst was. Ja? Also gleich Sachen fragen, das ist wichtig. Ja? Das heißt, das ist, und auch das hinterher Fragen hier im Kreise oder am Nachmittag, das sind die von mir bevorzugten Arten der Interaktion. Ja? Wenn Sie sich natürlich gar nicht erst einloggen können, dann können Sie mir natürlich gerne eine E-Mail schreiben, dann registriere ich Sie. Was wird es geben? Es wird alle Folien geben, die Übungsblätter mit möglicherweise einem Programmcode, den Sie ergänzen sollen, Musterlösungen. Alles, was ich hier programmiere, wird es auch 1:1 dort zum Download geben. Ein Link zu den Aufzeichnungen und auch, was ganz nett ist, alte Klausuren. Ja? Weil ich mache das jetzt schon 6 Jahre, zumindest die Zentralübung. Und ich glaube, ich habe schon ungefähr 20, irgendwie keine Ahnung, wie viele Klausuren da gestellt. Und da gibt's halt eine gewisse Auswahl davon. Und das, wissen Sie ja, ist halt das A und O fürs Trainieren, für das Bestehen von der Klausur. Einfach alte Klausuren unter Echtzeitbedingungen rechnen. Das ist es, ja. Und der Aufbau bleibt auch über die Jahre relativ ähnlich. Es gibt natürlich jetzt einen gewissen Break, weil früher war es so, Herr Schlichter hatte die Vorlesung und ein Skript dazu, ja. Und jetzt habe ich Vorlesungen und Zentralübung. Das heißt, der Teil, der früher in der Klausur von Herrn Schlichter Skript bestritten wurde, der ist jetzt anders, beziehungsweise ein bisschen anders, weil ich es halt jetzt mache. Ja, da werden wir uns aber auch noch verständigen. Das heißt, da gebe ich Ihnen einfach Probeklausuren von der BWL, weil die relativ ähnlich sind. Ja? Also auch das sollte kalkulierbar bleiben und das ist es auch schon. Die Übungsaufgaben, da gibt es 3 Schwierigkeitsgrade, zumindest war das bei denen so, die ich letztes Jahr hatte. Mal schauen, ob wir das wieder so machen. Das war einfach so mein Versuch, Ihnen so ein bisschen zu zeigen, wie ich das sehe, ja, damit Sie auch beim Versuchen des Lösen oder beim Versuch des Lösens dieser Aufgaben so ein bisschen so eine Guideline haben, wie viel Energie sollte ich denn da reinstecken? Und was wirklich wichtig ist, ist, dass man es ernsthaft versucht. Man muss nicht eine perfekte Lösung hinkriegen. Das Versuchen ist das, was im Hirn die Sachen miteinander vernetzt, ja. Und das Vernetzen ist wiederum nötig letztendlich für die Klausur. Also ich hatte über die Jahre auch Leute, die diese Klausur 6-mal geschrieben haben, weil sie halt immer und immer wieder mit dem Auswendiglernen-Ansatz rangegangen sind. Ja? Und dann kommen halt in der Klausur irgendwelche Aufgaben. Ja, aber wenn ich die noch nie gesehen habe, was typisch ist, sondern nur die Art, dann geht's halt nicht. Ja? Und in der Klausur gibt's eigentlich seit Jahren immer das Gleiche, 7 Aufgaben mit 40 Punkten, 3 Teile, ein Teil zu Datenbanken, ein Teil zu Java und ein Teil zu Algorithmen und Datenstrukturen. Das ist es auch schon, alle ungefähr gleich gewichtet und man braucht in der Regel 15 Punkte zum Bestehen. Ja? Also das ist auch möglich, glaube ich. Ja? Gut, ja, damit habe ich es auch schon vorweggenommen, was wir hier machen werden. Nämlich wir werden uns zunächst mal ein bisschen mit Datenbanken modellieren, und SQL und solchen Dingen beschäftigen. Dann werden wir uns Programmieren anschauen am Beispiel von Java, ja, weil Java relativ universell ist. Und dann kommt eben dieser dritte Teil, wo wir uns bisschen theoretischer noch mit Datenstrukturen und Algorithmen sortieren, suchen und solchen Dingen beschäftigen, weil das wiederum für Sie als ja, Enabler für die praktische Fähigkeit zum Programmieren eben sehr, sehr wichtig ist. Und warum haben wir das gemacht? Gut, man hätte zum Beispiel bei der Programmiersprache jetzt auch andere Sprachen wählen können, zum Beispiel Python, ja, würde sich für den Rahmen auch sehr gut eignen. Aber Java hat halt insofern einen Vorteil, ich meine, Sie kennen vielleicht den Begriff auch schon, ja, oder diesen Namen, dass es halt eine riesige Klassenbibliothek gibt, mit der Sie praktisch alles machen können. Spiele, Web-Applications, allen möglichen Kram. Ja? Und es ist relativ wichtig, dass man da eine universelle Plattform hat. Objektorientiert ist halt auch ein relativ modernes Paradigma und das werden wir halt machen. Ja? Wichtig ist, auch so vom Spirit her, wir wollen hier nicht zusammen erreichen, dass jeder diese Sachen jetzt bis ins FF beherrscht. Ja? Weil Sie wissen, dass auch aus anderen Zusammenhängen beherrschen ist eine Geschichte, die relativ viele Ebenen hat. Ja? Also unbewusste Inkompetenz ist so ungefähr die schlechteste Stufe. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht, dass ich keine Ahnung habe. Ja? Dann kommt bewusste Inkompetenz. Ich habe keine Ahnung, weiß aber wenigstens, was ich nicht weiß. Ja? Dann kommt bewusste Kompetenz. Ja? Ich kann ein bisschen was und weiß ungefähr was. Und das Black Belt Stadium ist halt unbewusste Kompetenz. Ja? Ich kann es einfach. Because I can. Ja? Und das wäre natürlich, also wir werden hier kratzen an der bewussten Kompetenz. Ja? Aber das schaffen wir sicher nicht, die jetzt völlig zu etablieren. Ja? Gut. Ja, also wenn Sie das letzte unten hört sich nach Anbietern an. Ja? Stimmt's? So richtig, hahaha, ha, ha, der Informatikdozent sagt, Computer sind scheiße. Ja, aber die Realität ist, Computer sind scheiße. Und vor allen Dingen die Leute, die sie programmieren, sind manchmal sowas von bescheuert. Ja? Also ich ärgere mich jeden Tag über IT, jeden Einzelnen, und zwar richtig schwer. Und irgendwann werde ich auch noch dran sterben. Ja? Aber das ist keine Anbiederung, sondern die Realität. Servus. Ist auch noch eine wichtige Sache. Natürlich können Sie was zueinander sagen, aber die Logik ist natürlich ganz klar. Ich habe schon Vorlesungen erlebt, wo die Leute in Minute 1 anfingen, sich zu unterhalten und in Minute 90 aufhören. Ja? Das ist schlichtweg unsinnig. Weil dann sagen natürlich die Studis, nee, wir kriegen ja im Hintergrund schon mit, was sie sagen. Nee, kriegen sie nicht. Ja? Ist einfach wahrnehmungspsychologisch völlig unmöglich, zumindest nicht sinnvoll. Und das Zweite ist, ich bin relativ leicht abgelenkt von so Sachen und die anderen haben natürlich auch immer ein Problem. Ich weiß es, ich war auch mal Student, ich habe im Audience gesessen. Wenn vor mir einer die ganze Zeit geschwätzt hat, es ging mir, ja, und zwar mächtig. Ja. Deswegen unterhalten ist ja viel besser aufgehoben in der Cafeteria, weil mein Gelaber gibt es eh zum Download. Ja? Insofern würde ich also in dieser Hinsicht dafür plädieren, dass wir es nicht machen. Stimmt? Okay, gut. Also zurück zu den Rechnern. Woran liegt das? Es ist notorisch komplex, gute IT-Produkte zu machen. Ja? Weil wir zum Beispiel jetzt das Problem haben, dass wir bei so einer Plattform wie diesem Rechner, also so einem klassischen Windows-Rechner, haben wir natürlich viele Hersteller, die alle möglichen Hardware-Komponenten zusammenstecken. Und wenn Sie jetzt Microsoft zum Beispiel sind, dann müssen Sie das alles irgendwie bedienen. Sie müssen Software-Hersteller bedienen, die irgendwas installieren wollen, Audio, Datenbanken, alles Mögliche. Das heißt, es ist so ein One-Trick-Pony. Und was zum Beispiel Apple ja gemacht hat mit dem iPhone, ist zu sagen, wir haben eine Hardware-Software-Plattform, die zusammen einfach ein Guss ist und Apple ist ja auch ziemlich nazimäßig bezüglich der Frage, was man da drauf installieren darf und ob man jetzt auch per WhatsApp mal ein MP3 verschicken darf. Nein, weil das wollen sie nicht. Warum? Ja, das wollen sie einfach nicht. Ja, warum denn? Glauben Sie mir, Sie wollen das nicht. Ja. WTF, also keine Ahnung. Aber es funktioniert. Also das iPhone ist wirklich ein Produkt, das erste Produkt, über das ich mich noch nie wirklich schlimm geärgert habe. Ja. Dieser Apple-Rechner, den ich jetzt hier benutze, der Mac mit dem Mac OS 10, da habe ich schon Löcher in meinen Schreibtisch gehauen vor Wut. Ja. Weil das Ding halt auch wieder natürlich universeller sein will und sein muss. Und das ist natürlich die wesentlich schwierigere Aufgabe. Ja? Und das ist es halt. Und wichtig ist das Erste, man muss ein bisschen Mut haben. Ja? Also ich kannte mal einen Menschen, der ging grundsätzlich so vor, wenn man dem gesagt hat, schau dir mal Theorie X oder Technologie Y an, dann hat er sich ein 1000-Seiten-Buch genommen, hat es gekauft oder ausgeliehen, hat es von Seite 1 bis 1000 durchgearbeitet. Ja? Das hat natürlich dazu geführt, dass der Stapel solcher Bücher bei ihm immer größer wurde. Ja? Und das ist natürlich ein Problem. Also ganz oft müssen Sie als Informatiker oder als jemand, der IT benutzt, einfach machen. Ja? Man muss einsteigen und versuchen, Dinge zu lösen, ohne sie hundertprozentig verstanden zu haben. Das ist irgendwas, was so ein bisschen ein Problem ist. Ja? Also Mathematiker zum Beispiel sind halt sehr komplett. Ja? Also Mathematik können sie nur schwer so betreiben, da sollten sie schon wissen, was sie machen. Informatik ist notorisch so, dass man sich einfach den Dingen bedient wie ein Werkzeug. Und ganz wichtig ist halt Abstraktion. Ja? Wenn Sie in ein Auto einsteigen und wollen losfahren, ja? Was machen Sie? Schlüssel rein, irgendwo bei den neuen Dingern Knopf drücken oder rumdrehen, Gas geben. Ja? Aber Sie interessiert es ja nun überhaupt nicht, was da intern bei dem CAN-Bus von dem Auto passiert und welcher Zylinder jetzt wie mit welcher Steuerung gerade dieses Benzingemisch explodieren lässt. Ja? Ehrlich gesagt, mich interessiert es auch 0,0. Ich will halt des Autos nach vorne fahren und ansonsten die Klappe halten. Ja? Und das ist bei Computern eigentlich auch ein ganz, ganz wichtiger und richtiger Ansatz. Ja? Sie sollten schon den Anspruch haben, dass man die Dinge als Werkzeuge benutzen kann. Also top-down rangehen, aber dann auch mutig. Ja? Es gibt da, ich habe ganz oft erlebt, dass Frauen da viel planvoller rangehen als Männer. Ja, Männer habe ich oft erlebt, so oh, geil, Knöpfe. Ja? Wogegen Frauen halt immer versucht haben zu verstehen, was sie da machen, aber manchmal einfach zu sehr das versucht haben. Und da ist halt so diese, ich drück mal drauf, das ist vielleicht manchmal auch gar nicht schlecht. Also Stichwort Mut. Ja? Man kann, also versuchen Sie einfach mal ein Programm zu schreiben. Ja? Und wie gesagt, also ich habe durchweg gingen in den Veranstaltungen, die ich so erlebt habe, Frauen planvoller vor. Ja? Also die Herren der Schöpfung setzen sich mit Frauen zusammen, die können es oft besser. Gut. Ja, das ist das, genau. Was haben wir für Tools? Jetzt können Sie sich natürlich sagen, oh weh, der Gro möchte, dass wir was installieren. Ja? Muss nicht unbedingt sein, zumindest am Anfang noch nicht mit Datenbanken, denn für Datenbanken gibt es die oberen zwei roten Dinger. Ja? Wenn wir uns mal auf das zweite Ding konzentrieren, was werden wir wohl wollen mit Datenbanken, ohne dem vorzugreifen? Wir werden einfach in einer relationalen Datenbank macht man Tabellen, ja, und diese Tabellen modellieren so eine Mini-Welt, zum Beispiel eine Schule, eine Universität, ein Unternehmen und insbesondere die Daten, die da drin vorkommen. Ja. Und Speichern ist halt eine wesentliche Sache in der Informatik. Wenn Sie es aber nur speichern, dann ist es natürlich irgendwie nicht so cool. Sie wollen es ja irgendwann auch mal wieder haben. Also wenn Sie Zalando sind, dann haben Sie Ihre Schuhe gespeichert und wenn dann der Kunde kommt und sagt, ich will einen Cowboy-Boot oder was anderes Lustiges, dann müssen Sie halt die Sachen auch wiederfinden. Ja? Und das heißt, um das zu machen, gibt es eine Sprache, SQL. Ups, vielen Dank. Structured Query Language und da können Sie mit diesem Webinterface ausprobieren, wie man Anfragen an eine Datenbank stellt. Müssen Sie gar nichts installieren. Wenn Sie allerdings selber auch ein bisschen was in die Datenbank reintun wollen, also dahinter liegt, hinter dem zweiten liegt schon eine, die wir auch immer als Beispiel nehmen werden. Wenn Sie selber was machen wollen, also löschen, einfügen und so weiter, dann müssen Sie natürlich Ihre eigene Datenbank haben. Ja? Und dazu dient das, diese XAMPP-Pakete. Da ist eine Datenbank drin, MySQL, ja? Deswegen das M von XAMPP. Da ist ein Webserver drin, Apache, das ist das A. Und da ist PHP MyAdmin drin. Und das ist nämlich genau die Verbindung. Das heißt, Sie können dann in einem Webbrowser Ihre eigene Datenbank ein bisschen steuern. Ja? Ist insofern cool, weil X steht halt für die jeweilige Plattform. Ja? Also es gibt zum Beispiel WAMP für Windows, ja? Für Mac, für Linux gibt es für alle Plattformen diese Pakete. Und daneben laden sich einfach nur das Paket runter, drücken auf Install und dann haben sie es. Ja? Also das ist relativ cool. Und das sind so die beiden Sachen für Datenbanken. Für Java gibt es natürlich das Java selbst, was man sich runterladen muss. Und dann gibt es so eine Entwicklungsumgebung, die heißt Eclipse. Ja? Das machen wir hier, weil es meiner Ansicht nach einfach der einfachste Zugang ist. Weil Eclipse ist gleichzeitig auch das, was jeder Profi-Programmierer benutzt. Alle Versuche, die ich kenne, so didaktisch runtergebrochene Entwicklungsumgebungen zu nutzen, führen meiner Meinung nach nicht zum Ziel, weil Sie brauchen von dem Eclipse einfach nur das Ding, wo Sie das Programm eingeben, den Browser, wie viele Klassen Sie schon geschrieben haben und das grüne Knöpfchen für lass das Programm mal laufen. Mehr benutzen wir davon nicht. Ja? Und es ist wirklich schön, es ist nice, es ist seit 15, 20 Jahren der absolute Standard und das werden wir benutzen. Ich werde Ihnen hier auch live zeigen, wie das alles so funktioniert. Ja? Ende der Bildschirmpräsentation. Gibt es Fragen zum organisatorischen Teil? Anregungen, Wünsche, Meinungen, Emotionen? Bitte sehr. Klausurtermin gibt es, glaube ich, auch schon, aber wann, weiß ich nicht. Also typischerweise ist es jetzt kein so ein ultra-randständiger Termin, sondern einfach mitten in der Prüfungsperiode. Was allerdings zu beachten ist, was sicher viele Leute auch fragen, wann gibt's denn die Nachklausur? Ja? Ist auch eine wichtige Frage. Die gibt's allerdings erst im April. Und das ist auf Wunsch des WZWs und der Studis. Wir haben häufiger mal gesagt, können wir denn nicht wie üblich im Oktober unsere Nachklausur haben? Und da war es, nee, das geht nicht, weil, und dann kamen 100 Gründe, die ich nicht mehr weiß. Ja? Das heißt, es gibt Anfang April, Ende März die Nachklausur, sodass Sie praktisch das irgendwie besser verteilen können übers Jahr. Ja? Das heißt, wenn Sie es jetzt gleich weghauen wollen, ist im Juli die einzige Chance. Okay? Ja. Ja. Also nachmittags würde ich jetzt auch mal so rangehen an die Geschichte, dass wir um 14 Uhr einfach beginnen, weil ich meine, es ist Freitag, ja, Wochenende, ja. Und dann werden wir halt bis 15:30 machen. Ja. Wenn da auch wieder, oder fragen wir doch jetzt schon mal, ist ja das gleiche Audience, gibt es da irgendwelche Einwände gegen 14 Uhr pünktlich? Oh, es ist vielleicht eine schlecht gestellte Frage, weil wenn jetzt alle so herausfordernd gucken, wäre es vielleicht schade, dann wird der eine oder andere sich nicht trauen. Ich glaube aber, ja, das passt schon. Ja? Also fangen wir pünktlich an, dann kriegen wir das schon geregelt. Stichwort Brückentage. Ja, Sie alle wissen ja, es gibt im Mai diese schönen Brückentage, zweimal freitags. Ja? Und auch Studierende wollen gerne längere Wochenenden haben. Wer möchte gerne längere Wochenenden haben? Exzellent. Ganz im Ernst, wem ist es wurscht? Okay, gut, ein paar ist es auch wurscht. Jetzt ist es natürlich so, ich kann natürlich jetzt nicht einfach beliebig Sachen ausfallen lassen. Das ist logisch, ja. Da würde mir die Uni auf den Deckel steigen. Ich habe es letztes Jahr so gemacht, dass wir von den zwei Brückentagen einen abgehalten haben und den anderen habe ich per Video-Recording und auch stoffmäßig ein bisschen langsamer gestaltet. Ja, das heißt, ich war nicht wirklich physikalisch hier, es gab aber ein Video, ja, und das könnten wir natürlich dieses Jahr auch so machen. Ja, wer findet das gut? Wer würde lieber live hier haben? Es ist ein bisschen so eine Gruppendruckgeschichte, ja. Das können wir auch nochmal besprechen. Also dann Plan wäre es jedenfalls, es dann auch so zu machen, ja, dass wir einen dieser Termine eben sozusagen virtuell, also einen dieser Doppeltermine virtuell abhalten, ja. Das wäre jetzt so ein bisschen mal die These. Den anderen müssen wir machen, weil wie gesagt, wir können jetzt nicht vier Termine virtuell nur machen, ja. Okay. Ist halt so ein Kompromiss, denke ich mal, den wir vielleicht machen könnten. Noch Fragen? Wünsche, Anregungen, Meinungen? Gut. Prima. Dann bin ich mal so frei und fange einfach mal an. Gut. Ja. Ich kann den Klausurtermin sicherlich auf Piazza packen, ja. Erinnern Sie mich aber dran, ich bin notorisch, also ich bin echt, mein Gehirn ist Mus, ja. Also das wäre ganz nützlich. Okay. Wie überhaupt, also seien Sie nicht beleidigt, wenn ich Ihren Namen nicht mehr weiß, weil ich bin froh, wenn ich den Namen meiner Eltern und von sonstigen Leuten weiß. Ich kann mir Menschen sehr gut merken, ja. Ich weiß, was sie tun, wer sie sind, wie sie auf mich wirken, was sie mir erzählen. Das weiß ich sehr gut. Namen hier rein und hier gleich wieder raus. Das nimmt erst geht gar nicht mehr durch den Kortex. Ist mit Daten genauso. Also ich bin ein unfassbarer Termin-Nerd. Ja? Also seien's da so ein bisschen väterlich, mütterlich und sagen, oh, du hast da wieder mal was vergessen, verschlammt, vertan. Bin ich dankbar. Ja? Gut. Jetzt, jede Informatikvorlesung beginnt inhaltlich ja damit irgendwie zu definieren, was ist Informatik. Wahrscheinlich hat der Biochemiker auch irgendwie gesagt, was Biochemie ist. Vielleicht hat er es auch nicht gemacht. Ja. Man kann das so riesig alles ausdehnen, ja, und kann halt irgendwie induktiv sauber versuchen zu definieren, was ist induktiv, was sind Daten, was ist der Unterschied zwischen Daten, Wissen und Information. Ja? Da kann man sich wirklich total verlustieren mit, das machen wir nicht. Warum? Das Gleichnis mit dem Auto sagt es Ihnen schon, wir wollen uns reinsetzen, Schlüssel rumdrehen und losfahren. Ja? Wie das Ding innen funktioniert oder was da philosophisch in der Disziplin unter dem Unterschied zwischen Wissen und Information verstanden wird, ganz ehrlich, ist doch egal. Ja, wir wollen programmieren lernen, wir wollen die Sachen benutzen. Sie sind Life Scientists und nicht Ingenieure und Informatiker. Ja, also insofern das. Was macht Informatik? Sie beschäftigt sich mit Informationen, das ist ja auch schon der vom Namen her relativ einleuchtend, und deren Verarbeitung. Unter Verarbeitung kann man jetzt ziemlich viel verstehen. Zum Beispiel das Repräsentieren von Informationen. Ja? Das heißt also, wie muss ich denn zum Beispiel natürliche Sprache modellieren? Sie wissen, wenn Sie jemals so einen WAF-Editor aufgemacht haben, das ist halt irgendwie zittern und der Physiker wird Ihnen erklärt haben, was Sprache ist, im Wesentlichen ein Skalarfeld Druck als Funktion von X und T. Ja? Ist natürlich für einen Informatiker erstmal nicht so brauchbar. Also müssen wir uns überlegen, wie modellieren wir Sprache? Ein Beispiel ist halt, dass man diese Signale, ja, über die Zeit in so kleine Fenster einteilt, ja, und diese kleinen Fenster, sagen wir mal 30 Millisekunden, dass man all das, was frequenzmäßig in den 30 Millisekunden passiert, darstellt als Zahlen, ja. Klar, haben Sie sich auch schon gedacht. Es gibt aber auch wesentlich komplexere Probleme. Denken Sie an das Zalando-Beispiel. Wie modellieren Sie jetzt Ihre Schuhe? Ja? Was speichern Sie denn von den Schuhen? Ja klar, Größe, Material, Leder, aber auch so Sachen wie Zielgruppe, Design. Wie lege ich fest eine Sprache dafür, was das Design von einem Schuh ist? Ja, also jeder Gothic-Mensch weiß halt vielleicht noch von früher, was ein Spike ist, also diese Dinger mit den vielen Schnallen, diese Spitzen, ja, die man da früher mal getragen hat, oder auch was ein Biker-Boot ist. Aber wenn irgendwas so ein bisschen Biker-Boot-artig ist, ja, dann gerät man schon sprachlich ins Stocken. Wenn Sie aber Zalando sind und wollen sowas machen, dann müssen Sie es modellieren. Um was geht's noch? Es geht zum Beispiel um Speicherung von Informationen. Das ist das, mit dem wir uns in Datenbanken beschäftigen. Wie speichere ich denn etwas so, dass ich es zum Beispiel schnell wiederfinde? Sie können Sachen, das wissen Sie aus Ihrer Haushaltsorganisation, einfach listenartig in irgendwelche Regale einsortieren. Wenn das kein System hat, dann müssen Sie aber in der Regel nach dem Quirl oder was auch immer durch lineare Suche suchen. Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders organisiert. Es ist so ein Bucket-System. Ja? Das heißt, ich habe viele IKEA-Kisten, da schmeiße ich irgendwie thematisch den ganzen Kram rein. Das ist schön, weil ich die IKEA-Kiste, wo ich jetzt zum Beispiel meine Badminton-Schläge habe, die finde ich schnell. In der Kiste selber muss ich dann wieder lineare Suche machen. Ja? Das ist halt so ein Männer-Organisationsding. Genau. Dann geht es auch darum, Dinge aufeinander abzubilden, Informationen. Das macht man typischerweise beim Programmieren, denn ein Algorithmus nimmt eine Menge von Eingabeinformationen und mit Hilfe einer mathematischen Abbildung im Grunde genommen errechnet er Ausgabedaten. Ja? Und das ist eigentlich der Case, den wir in der Informatik am häufigsten haben. Das heißt, jegliche Software geht so vor, Sie haben irgendwelche Inputs und Outputs auf dem Bildschirm, auf einem Drucker, irgendwo. Das heißt, da bilden wir einfach nur bestimmte Daten auf eine bestimmte Art in andere Informationen, sollte ich sagen, bilden wir auf andere Informationen ab. Und das ist es. Wir beschäftigen uns auch mit Übertragung, ja, also Netzwerke, all dieser Kram. Ja. Und das Ganze geschieht mit Computersystemen. Das heißt, auch hier müsste der Informatiker wieder hingehen und sagen, ja, was ist denn ein Computersystem? Ja, auch da kann man wieder Vorlesungen mitfüllen, machen wir nicht. Weil ein Computersystem ist das, was vor Ihnen steht, zumindest zum Teil, das, was Sie irgendwo in der Tasche haben, Smartphone. Und das ist es auch schon. Großrechner, weiß man, gibt's auch noch. Und irgendwo hat man doch eine Intuition. Da gibt's sowas wie einen Hauptspeicher. Da gibt's irgend sowas wie einen Permanentspeicher, also eine Festplatte oder eine Flashkarte oder irgendwas. Und es gibt irgendwo einen Prozessor, der irgendwas macht, Einsen und Nullen rumschaufeln. Ja? Und das ist auch im Wesentlichen schon die Anschauung, die uns fast reicht. Ich komme noch mal ein bisschen genauer drauf. Es gibt drei typische Gebiete in der Informatik. Theoretische Informatik, die beschäftigen sich eben zum Beispiel mit Algorithmen oder, was vielleicht interessanter ist, ist die Frage, die fast schon philosophische Frage, was kann ich mit einem Computer berechnen? Jetzt werden Sie sagen, ist mir doch egal. Aber interessant ist es, wenn Sie zum Beispiel ein Kochrezept haben. Ja? Ein Kochrezept ist ein einfacher Algorithmus, eine rezeptartige Vorschrift, die elementar ausführbar ist. Ja? Und die interessante Frage ist, was können wir überhaupt mit solchen Vorschriften, das heißt im Grunde genommen Computerprogramm, eigentlich überhaupt berechnen, überhaupt verarbeiten? Und es stellt sich raus, dass es dafür Grenzen gibt. Ja? Das hängt auch zusammen natürlich mit dem Gebiet der mathematischen Logik. Und der Einstein der Informatik, Kurt Gödel, hat dann in den 30er Jahren auch sehr interessante Ergebnisse erzielt, was wirklich die Grenzen der Erkenntnis in logischen Systemen sind. Ja? Es ist also keineswegs so, dass, wie im Anfang des 20. Jahrhunderts erdacht und geträumt von manchen Mathematikern, dass man die Mathematik und die formale Welt der Wissenschaft so axiomatisieren kann, dass alle Schlussweisen dann von Computern gezogen werden können. Ja? Das ist also definitiv nicht der Fall. Mathematik ist auf eine ist auf eine mystische Weise anders als Informatik, mehr als Informatik. Ja? Und das bringt uns auch schon zur praktischen Informatik. Und da ist ja im Moment ein ganz großes Gebiet, ein ganz hippes Gebiet, die künstliche Intelligenz. Ja? Also Sie haben vielleicht in den Medien diese Geschichte mit dem Go-Programm verfolgt, was jetzt diesen asiatischen Go-Meister fertig gemacht hat. Ja? Und auch hier ist wieder die für Ihr Leben wahrscheinlich auch und für unser aller Leben wahrscheinlich auch sehr relevante Frage, wie intelligent können Computer werden und wie intelligent können sie in welcher Zeit werden. Ja? Und ich sehe das relativ entspannt. Also ich habe mindestens mal zwei Wellen in der KI selber miterlebt. Ja, die symbolische KI in den 90er Jahren, Anfang 90er Jahre, die also versucht hat, über logische Festlegungen und logisches Schließen Intelligenz zu implementieren. Ein typisches Beispiel waren Expertensysteme, die Funktionen von Ärzten übernehmen sollten. Weil man hat sich gedacht, da kommt ein Patient, der hat halt Symptome und dann habe ich eine Menge von Diagnosen und Differentialdiagnosen und da kann ich Wahrscheinlichkeiten angeben, dass der zum Beispiel jetzt eine Myokarditis hat oder Krebs oder sonst was. Ja? Und das hat man versucht, logisch zu axiomatisieren. Das ist aber ziemlich in die Hose gegangen, weil man da eben an Grenzen der Berechenbarkeit stieß und vor allen Dingen daran, dass menschliches Denken und unser Handeln nicht nur logisch sind. Das heißt, wir haben auch einen Mandelkern, wir haben Intuition, Bauchgefühl, Emotion und wir haben vor allen Dingen einen Körper. Und wenn man sich anschaut, wie Kinder lernen, ja, dann lernen Kinder das Konzept Hund zum Beispiel nicht dadurch, dass die Mama sagt, ja, das ist ja Wauwau, ja, das ist ja Wauwau. Ja, weil die Art von Information, das sind so wenige Bits. Wenn Kinder darüber lernen würden, wie die Welt funktioniert, da wären die mit 80 noch dumm wie dieser Stuhl. Ja? Und das heißt, Kinder probieren aus, Kinder machen Clustering, Kinder versuchen abzugrenzen das Konzept Hund vom Konzept Opa. Ja? Manchmal nicht so einfach, keine Ahnung, aber wie auch immer. Ja? Und künstliche Intelligenz und die Frage, wie intelligent können Computer werden, ich glaube, dass wir auch mit den neuronalen Netzen, die jetzt am Start sind, auch in dem Google-Programm, dass wir da natürlich wieder ein kleines Stückchen mehr Richtung intelligente Systeme gelangen werden. Aber der Riesendurchbruch, das sehe ich persönlich nicht. Ja? Das heißt also, der Roboter, der jetzt wirklich komplett autonom so agiert wie ein Mensch, ist Zukunft. Und zwar ziemlich ferne Zukunft. Technische Informatik, um es abzuschließen, das sind die Leute, die sich mit Prozessorarchitekturen beschäftigen oder damit, was weiß ich, wie klein kann ich die Strukturen auf den Chips noch machen, bis die Quanteneffekte die ganze Sache kaputt machen. Ja? Oder dann jetzt halt, wenn die Chips eben nicht mehr kleiner gehen, beziehungsweise die Strukturen, wie mache ich, was Sie auch schon alle kennen, wie mache ich halt 5 Kerne oder 10 oder 50 Kerne auf so einen Prozessor, sodass die dann auch geeignet zusammenarbeiten können. Ja? Durchaus interessant. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was ist Information? Ja? Gut, ich habe gesagt, ich gehe nicht wahnsinnig tief drauf ein, ein bisschen schon, weil wir einen Begriff noch kriegen müssen. Wenn Sie so ein Bild sehen, dann weiß eigentlich jeder intuitiv, was die Information ist, die mit diesem Bild verknüpft ist oder die in diesem Bild kodiert ist. Ja? Was das ist, ist eigentlich relativ klar. Ja? Und was wir feststellen ist, dass solche Informationen eigentlich fast immer in Daten repräsentierbar sind. Das heißt, wenn wir so ein Thermometer sehen, dann können wir das zum Beispiel in dieses Datum übersetzen, was da unten in grün angegeben ist, in diese Symbole, ja, dieses So-Symbol und dieses So-Symbol. Ja. Und warum das 39 ist, ja klar, Ihr Gehirn hat sofort dekodiert, aber warum wissen Sie das? Weil Sie in der Grundschule die Syntax und die Semantik von natürlichen Zahlen gelernt haben. Ja. Und das ist also jedem klar, was diese grünen Zweier-Symbole da unten bedeuten. Ja? Syntax ist ganz linguistisch zu verstehen, da geht es um die Form. Das heißt, Sie können dieses rechte geschwungene Symbol nicht vor das linke geschwungene Symbol schreiben oder drunter, ohne die Bedeutung zu verändern. Das heißt, wie natürliche Zahlen konstruiert sind, ist genau vorgeschrieben. Ja, wie sie der Form nach zu konstruieren sind. Und dass es dahinter auch noch eine Semantik gibt, ja, das ist die Semantik. Die Semantik heißt einfach in so einem Stellensystem, wie wir es von den Arabern übernommen haben, das ist, diese zwei Symbole sind zu interpretieren als das mathematische Äquivalent von 3 mal 10 hoch 1 plus 9 mal 10 hoch 0. Ja? Und das heißt, diese Semantik sagt Ihnen, wie Sie diese nach der Syntax konstruierten Konstrukte zu deuten haben. Und das heißt, die Semantik ist schon wieder eine Abbildung vom Datenraum in einen menschlichen Deutungszusammenhang. Ja? Und da in diesem Feld der Interpretation liegt auch die Unterscheidung zwischen Information und Wissen. Ja? Also viele Leute sagen, dass Information was Einfacheres ist, was Faktischeres ist, wogegen Wissen immer operationaler, kontextueller und auf Handlungen mehr ausgerichteter, eine mehr ausgerichtete Entität ist. Aber wie gesagt, da wollen wir wenig zu sagen. Daten sind für uns also einfach erstmal Folgen von Zeichen. Ja? Und eine Datenstruktur ist eine formal definierte, auch wiederum formal definierte, mit Syntax und Semantik versehene Organisationsform von Daten im Hinblick auf eine effiziente Verarbeitung. Oben steht ja, was macht die Informatik? Sie verarbeitet Informationen. Ja, erstmal müssen wir die Informationen offensichtlich in Daten repräsentieren und dann können wir sie wiederum verarbeiten. Also hier zum Beispiel wäre so eine Datenstruktur so eine Fiebermesskurve. Ja? Und eine Fiebermesskurve können Sie jetzt als Kurve aufmalen oder Sie notieren sich die Fieberwerte von Freund oder Freundin einfach in so einer Tabelle. Ja? Das hat also Kästchen und diese Sequenz zum Beispiel, dass das von links nach rechts geordnet ist, ja? Und dass die 1 vermutlich ein früherer Messtermin war als die 4, ja? Ist auch schon wieder kulturell typischerweise kodiert. Im arabischen Raum hätte man jetzt vielleicht eine andere Deutung. Ja? Oder im asiatischen Raum schreibt man manche Sachen eben auch von oben nach unten. Und das muss jetzt einfach formal jedem, das heißt, also es ist klar, dass das kulturell aufgeladen ist. Und da sollen wir jetzt eben mitnehmen, dass eben diese Syntax- und Semantikgeschichte eben sehr wichtig ist. Das sehen wir auch wieder beim Programmieren, weil da lernen wir eine neue Sprache, die künstlich ist und die eine künstliche Syntax und eine künstliche Semantik hat. Wobei künstlich auch so ein Begriff ist, der nicht lange hält, denn wenn Sie ein Linguist sind, ja, dann werden Sie zum Beispiel die englische Sprache auch sehr modellhaft in eine Syntax und Semantik umwandeln. Und das ist natürlich ganz unterschiedlich von der Pragmatik, wie Leute diese Sprache verwenden. Ja? Das heißt, wir haben also diese Zeichen, ja? Ich höre gleich auf, ist auch schon der letzte Aspekt, und diese Zeichen oder diese Daten werden als Folgen von Zeichen repräsentiert und als Kodierung bezeichnen wir also eine Abbildung einer Folge von Zeichen aus einem Zeichenvorrat auf eine semantisch äquivalente Folge von Zeichen eines anderen Zeichenvorrats. Also wenn Sie das jetzt sehen, dieses komische Pattern 100011, das ist einfach nur eine Umkodierung von diesem 3-9-Ding in ein anderes System. Und die Semantik, die bleibt genau die gleiche. Das heißt, das ist jetzt einfach nur eine Darstellung, wo wir vom Zehnersystem in ein Zweiersystem umgeswitcht haben. Das heißt, die Grundzahlen, die es gibt, sind nicht mehr 0 bis 9, sondern nur 0 bis 1 oder 0 und 1. Und die Interpretation ist, 10011 ist 1 mal 2 hoch 5 plus 0 mal 2 hoch 4 plus und so weiter. Ja? Können sich ausrechnen, was das ist. Das ist nämlich 39. Ja? Das heißt, die Semantik bleibt gleich. Wir wollen dieses Abstraktum, die mathematische Zahl 39 als Abstraktum darstellen, indem wir es auf verschiedene Weisen in Zeichen kodieren. Ja? Und das ist auch schon alles, was wir zu diesem Ding sagen wollen. Das heißt, im Grunde geht es in der Informatik darum, diese Zeichen zu manipulieren. Also Funktionen anzugeben, die eine Kodierung in eine andere übersetzen zum Beispiel. Ja? Oder mit einer Modellierung, zum Beispiel von der natürlichen Sprache, wie ich es Ihnen gesagt habe, also frameweise Listen von Zahlen, die irgendwie abgespeichert werden, binär zum Beispiel, ja, dass wir daraus wiederum andere Zahlen errechnen, wie zum Beispiel den Grad der Erreichbarkeit des Nutzers, geschlussfolgert aus der sozialen Situation, geschlussfolgert aus dem, was gesprochen wird. Ja. Das ist eine relativ komplizierte Abbildung, aber was Sie am Ende machen, ist nur so ein Vektor von Zahlen oder eine Folge von so Vektoren in eine andere Zahl zu übersetzen. Und die soll dann möglichst das repräsentieren, was Sie wollen. Ja, weil Erreichbarkeit, was soll das sein? Müssen Sie wieder modellieren. Aber das ist, was im Rechner ständig geschieht. Es werden einfach Zahlen in andere Zahlen umgerechnet, die eine gewisse Bedeutung haben. Ja? Gut. Das ist es auch schon. Ja, wir haben noch 2 Minuten. Aber, ja, lassen Sie mich die Folie noch schnell machen. Ja? Was sind die Lernziele? Das habe ich ein bisschen auch schon gesagt. Wir wollen Datenbanken und objektorientierte Programmiersprachen verwenden lernen zur Entwicklung einfacher Programme oder zur Lösung von Problemen, die Sie später auch mal haben werden. Ja? Also keine Ahnung, irgendwie gehen Microarray eine Menge von Strichen, die irgendwie ein Photometer mal in Intensitäten umgemünzt hat. Was Sie dann haben, ist einfach ein quadratisches Array von Zahlen. Ja? Und interessant ist es, und das machen Bioinformatiker zum Beispiel, jetzt in diesem Array von Zahlen Strukturen finden. Was bedeutet es jetzt, dass dieses Gen nach diesem exprimiert wird und was ist in proteinmäßig, was geht da ab, welches Protein katalysiert welche Reaktion? Sie machen Versuche, ja, und dann haben sie das am Ende in Zahlen. Und dann bei diesen ganz komplexen biochemischen Vorgängen, die heutzutage ja Stand der Wissenschaft sind, ist es ganz wichtig, dass man zum Beispiel mit Algorithmen diese Geschichten analysieren lernt. Weil kein Mensch schaut heute noch auf große Experimentdaten und, also vielleicht machen das Leute, ja, und schaut drauf und sagt, good, ja. Sondern da muss man ja auch Zusammenhänge sehen und da dient zum Beispiel statistische Analysen, maschinelles Lernen, Clustering, Klassifikation, solche Dinge. Ja? Und was am Ende nur passiert, ist, Sie modellieren Ihre Welt, das heißt irgendwie so ein Genexperiment mit irgendwelchen Banden, das übersetzen Sie in Zahlen, die Zahlen braten Sie in den Computer, der Computer macht daraus andere Zahlen und Sie interpretieren wieder, was passiert ist. Das ist das, wie Informatik den Naturwissenschaftler oder die Naturwissenschaftlerin unterstützt und unterstützen kann und muss. Genauso wie wenn Sie in PubMed nach einem Paper suchen. Ja? Keine Ahnung, irgendein absonderliches Alpha, Minus, Beta, Glyco, irgendwas. Sie gucken es nach und wollen halt alle Paper, in denen das Ding irgendwie drin ist. Typische Datenbankaufgabe. Modellierung in Daten, Sie geben was ein, Buchstaben, da werden wieder Zahlen draus gemacht, Zahlen werden gegen andere Zahlen verglichen, kommen wieder Zahlen raus, die werden wieder in Buchstaben umgewandelt und Sie können es interpretieren. Oh shit, ich habe mich verschrieben. Ja, war doch Beta, Glacto, Lyco, irgendwas, ja, und nicht Alpha. Ja, also nochmal suchen. Das ist das und das ist das Ding, warum wir ich Sie in die Lage versetzen wollen, ein bisschen zu kapieren, was sind Datenbanken, was ist Programmierung und was braucht man dazu. Okay? Dann vielen Dank, dann würden wir uns, sofern Sie Lust haben, heute Nachmittag wiedersehen. Bis dann.